Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Es braucht schon ein besonderes Schaf, um es ins Museum zu schaffen. Und Dolly ist so ein besonderes Schaf. Bekannt wird Dolly vor 25 Jahren als erstes geklontes Säugetier. Und leider wird Dolly nicht besonders alt und steht seit ihrem Tod ausgestopft im Royal Museum of Scotland. Inzwischen hat sich viel getan in der Genetik und das beschäftigt auch Claudia Klein. Die Professorin leitet die Nutztiergenetik am Friedrich-Löffler-Institut für Tiergesundheit. Und dieses Bundesinstitut berät auch die Bundesregierung in Fragen von Tierzucht und Tiergenetik. Guten Morgen, Frau Klein.
Guten Morgen.
Haben Sie Dolly jemals besucht im Museum in Edinburgh?
Nein, ich habe nur das erste geklonte Pferd in Italien mal besucht, aber Dolly habe ich persönlich noch nicht getroffen.
Wie haben Sie denn vor 25 Jahren die Nachricht aufgenommen, dass es gelungen ist, ein Säugetier zu klonen?
Ich war damals noch in der Gymnasialzeit, aber ich konnte mich an den medialen Hype damals schon erinnern. Aber damals war ich noch zu jung, um das ganze Ausmaß und auch die wissenschaftliche Bedeutung dessen zu verstehen.
Aber hat diese Nachricht damals dann Ihre Entscheidung beeinflusst, sich damit auch beruflich zu beschäftigen?
Ich wollte schon immer in der Wissenschaft Biologie arbeiten und dass wir damit auch arbeiten, ist erst in späteren Jahren dann hinzugekommen.
Was genau passiert eigentlich beim Klonen? Der Begriff geht uns ja inzwischen ziemlich leicht über die Lippen.
Also der Prozess des Klonen ist wirklich faszinierend. Sie nehmen die Eizelle eines Spendertieres, also zum Beispiel im Schweine- oder Rinderbereich können wir diese Rindereizellen oder Schweineeizellen sehr leicht aus Schlachthofmaterial gewinnen. Aus dieser Eizelle wird dann das eigene genetische Material entfernt. Also Sie haben dann die Eizelle nur noch als Hülle und dann wird dort eine Zelle des Spendertiers reingesteckt. Und das Faszinierende ist, dass es sich um eine adulte, also eine terminal differenzierte Zelle handelt. Das sind meistens Bindegewebszellen. Und diese Eizelle schafft es nun, diese adulte Zelle umzuprogrammieren, sodass sich ein Embryo entwickeln kann.
Und was ist das für ein Gefühl, wenn dann nach X Versuchen tatsächlich ein Schaf, ein Schwein, ein Pferd entsteht?
Ist für mich immer noch faszinierend, dass der Prozess per se funktioniert. Und ich weiß, dass viele sich vom Klonen mehr versprochen haben, aber man muss auch verstehen, dass mit dieser Tatsache des Klonens die Stammzellenforschung beflügelt wurde und das Feld der auch gerade induzierten Stammzellen im Forschungsbereich sehr weit vorangetrieben wurde.
Sie haben es gerade angesprochen, mit Dolly verbunden gewesen sind zahlreiche Hoffnungs- wie auch Horrorvisionen. Davon ist wenig Realität geworden. Woran liegt das?
Also das Klonen hat in der normalen Tierzucht keine Bedeutung. Und das hat zwei Gründe. Zum einen ist das Klonen ein ineffizienter Prozess, welcher mit einem enorm hohen Arbeitsaufwand verbunden ist. Und zum anderen erreichen wir ja einen Zuchtfortschritt, wenn wir zum Beispiel auf Merkmale wie Gesundheit oder Robustheit züchten wollen, nur durch die Verpaarung zweier verschiedener Tiere. Das heißt, durch Klonen replizieren wir ja nur ein Individuum, aber wir erreichen keinen Zuchtfortschritt dadurch, dass wir zwei unterschiedliche Individuen miteinander verpaaren.
Hat sich auch herausgestellt, dass sich Klonen wirtschaftlich nicht lohnt, weil zu kompliziert und zu teuer?
Richtig, wirtschaftlich lohnt sich das nicht. Und zum anderen ist zum Beispiel in der Europäischen Union das Klonen für kommerzielle Zwecke verboten. Das ist nur im Rahmen der Wissenschaft erlaubt.
Die Genschere CRISPR-Cas hat der Forschung dann nochmal einen ganz eigenen Dreh gegeben. Worin hat der bestanden?
Ja, mit dem Einsatz der CRISPR-Cas9 Genschere hat das Klonen auch ein Revival erfahren im Forschungsbereich. Das kann man so sagen. Das liegt daran, dass wenn wir zum Beispiel ein genetisch modifiziertes Tier herstellen wollen, welches resistent gegen die afrikanische Schweinepest ist oder welches besondere Gesundheitsmerkmale hat, dann ist es einfacher, die Zellen in der Zellkultur genetisch zu modifizieren, dann bestätigt man, dass man auch den gewünschten genomischen Edit hat und dann kann man diese Zellen zum Klonen benutzen, damit dann das daraus entstehende Individuum auch die genetische Modifikation hat, die man angezielt hat.
Aber dann entsteht ja dann doch so etwas wie Fortschritt.
Richtig, dann entsteht so etwas wie Fortschritt, aber da sind wir in den Kinderschuhen der Forschung. Aber hier ist auch wieder zu betonen, dass die geklonten Tiere dann nur als Founder-Tiere gelten würden, um dann mit diesen Tieren weiter zu züchten.
Was genau meinen Sie mit Founder-Tieren?
Stellen Sie sich vor, afrikanische Schweinepest haben Sie sicherlich des Öfteren jetzt in den Schlagzeilen gelesen. Wir haben ein Projekt, das arbeitet an der Erstellung genetisch modifizierter, welche resistent sind gegen die afrikanische Schweinepest. Wenn Sie dann zum Beispiel ein paar Eber erzeugt haben, welche resistent sind gegen die afrikanische Schweinepest, dann können Sie mit diesen Ebern weiter züchten, dass das Merkmal dann in der Population auch verbreitet wird.
Wenn wir jetzt 25 Jahre nach Dolly einen Blick in die Zukunft werfen, was wird im nächsten Vierteljahrhundert passieren im Hinblick auf Klonen und auf Gentechnik?
Das Klonen in Verbindung mit CRISPR-Cas9 findet in vielen Bereichen der Grundlagenforschung Anwendung, ob es krankheitsresistent ist, ob es Gesundheitsmerkmale sind, ob es in der sogenannten Xenotransplantation ist. Und wir müssen uns innerhalb der Europäischen Union Gedanken darüber machen, wie wir mit genetisch modifizierten Tieren umgehen wollen. Sicherheitsstudien machen, sowohl für das Tier als auch für den Menschen als Konsumenten, und uns dann entscheiden, ob dies eine genetische Möglichkeit ist, mit der wir uns auch ernähren wollen und im Prinzip auch den Rest der Bevölkerung ernähren wollen, weil das ist ja eines der anstehenden Probleme innerhalb der nächsten 25 Jahre.
Das klingt auch nach einer großen ethischen Herausforderung.
Richtig, das ist eine komplexe Frage, die viele Meinungen beinhaltet und die auch in einem großen Kreis diskutiert werden muss. Wissenschaftler, Forscher, die sich mit der Technologie auskennen, und dann auch Ethiker, die das Ganze aus einem anderen Gesichtspunkt betrachten.
Professorin Claudia Klein war das vom Friedrich-Löffler-Institut für Tiergesundheit. Ich danke herzlich fürs Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.